Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich nenne es jetzt mal Beschwerden rund um den Zyklus oder Wechseljahrssymptomatiken, die einfach so über das normale Maß hinausgehen. Und die versuche ich ja bestmöglich zu unterstützen durch einen hormonfreundlichen Lifestyle, so kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Wie geht der?
Der geht. Also durch eine naturbelassene, gesunde, ausgewogene Ernährung. Wir dürfen schauen, dass wir ausreichend mit Proteinen versorgt sind. Da dürfen wir insbesondere auch im fortgeschrittenen Alter, nenne ich jetzt mal so 40, 50 plus, drauf achten, weil der Körper einfach ein bisschen mehr Protein auch braucht, weil es gibt ja diverse Organe und Systeme im Körper, die auch auf Proteine angewiesen sind. Da dürfen wir also schauen, dass wir da nicht auf keinen Fall unterversorgt sind.
Back in the game. Katinkas Küchentisch. Eppendorf. Und wir haben ein super Thema heute.
Juhu.
Juhu. Männer, nicht abschalten, weil das muss euch so wahnsinnig interessieren.
Ich habe gerade schon zu meinem gesagt, er müsste eigentlich ein sehr gutes Leben haben, dank meiner Hormone momentan.
Genau. Hat er komisch geguckt, oder?
Ja, stimmt. Und die Küche relativ fluchtartig verlassen.
Genau. Also jetzt nochmal die Frauen dann. Wer seinen Freund und seinen Partner schnell dazu holen will, ihr kriegt jetzt noch 3 Sekunden. In der Zeit stellen wir Astrid Nüring vor. Herzlich willkommen, liebe Astrid. Du bist die totale Hormonspezialistin in Verbindung mit allen möglichen, auch mit Yoga. Und du bist dein allerbester Klient.
Genau. So. Sehr gut zusammengefasst.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns auf dem Women's Hub, den ich ja sehr liebe, kennengelernt, beziehungsweise ich sah dich auf der Bühne mit deiner Story und hab dir dann nachher geschrieben, du hast mir geantwortet. Schwuppdiwupp sitzt du hier. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
Dankeschön.
Tolles Thema. Wie war jetzt nochmal die Zahl von den Frauen, die alle in den Wechseljahren sind? Das ist jetzt gar nicht explizit das Thema. Wir sind 9 Millionen.
9 Millionen.
Genau. Also, vielleicht sind wir nicht 9 Millionen, die unter die nicht in Hormonbalance sind.
Ja, aber ich glaube, ist das nicht also ich bin jetzt nicht in den Wechseljahren, aber also hormonell gesehen ist bei mir Achterbahnfahrt gerade. Mhm. Und das haben ja auch alle Frauen in den jungen Jahren als Teenager. Und dann haben sie es wieder, wenn sie irgendwie Anfang 20 sind, weil sie verliebt sind oder was auch immer. Und dann wieder, also ist es nicht so, dass wir Frauen das ganze Leben in der Hormonachterbahn sitzen?
Kann man so sagen, also wir Frauen sind zyklische Wesen, alle Menschen sind zyklische Wesen. Ja. Ja. Und natürlich ist es bei uns Frauen besonders aufgrund unseres Zyklus, den wir haben. Und genau, da gibt es Phasen, die unterschiedlich sind. In einigen Phasen geht es uns gut, super gut. Und dann gibt es eben Phasen, wo, ich sage jetzt mal, wo wir uns nicht unbedingt schlecht fühlen, aber wo so die Stimmung eher auf Rückzug, bei sich sein, innehalten steht.
Das stimmt. Also was ich von dir aber erinnern kann oder was mich da wirklich total gepackt hat, war das Thema Verhütung, sprich die Pille. Und da ist ja auch sehr viel Unwissen, sage ich mal sportlich, unterwegs. Und darunter hast du vor allen Dingen sehr gelitten. Wo wollen wir anfangen?
Ich war vorhin kurz nur, habe mich einmal eingelesen, du hattest 20 Jahre keine Periode.
Genau, ich hatte keine natürliche Periode 20 Jahre lang, sondern nur die Abbruchblutung, die man unter der Pilleneinnahme hat. Haben ja auch nicht alle Frauen, aber die hatte ich.
Da hätte ich zum Beispiel, wüsste ich gar nicht, wie unterscheide ich denn zwischen Periode und Abbruchblutung?
Habe ich auch noch nie gehört.
Die fällt meistens, also wenn man die Pille einnimmt, nimmt man sie ja 21 Tage. Einige Frauen nehmen sie auch durch. Das kann verschiedene Gründe haben. Und nach 21 Tagen pausiert man ja mit dieser Medikamenteneinnahme und dann
gibt es eine Blutung.
Genau, gibt es eine Blutung. Die hat sich halt, die Gebärmutterschleimhaut baut sich halt unter der Pille, wenn überhaupt, minimal auf. Und wenn man dann diese Pillenpause macht, baut sich die Gebärmutterschleimhaut eben wieder ab.
Und wie erkenne ich, ob das jetzt eine Abbruchblutung oder eine normale ist?
Man hat unter der Pilleneinnahme keine normale Periodenblutung. Ist immer eine Abbruchblutung.
Ah, guck mal, interessant.
Genau. Interesting.
Schon was gelernt.
Mhm. Und 3 Minuten 8. Halt.
Wir sind schon voll drin.
Die fällt halt meistens einfach sehr viel geringer aus. Die Farbe ist ein bisschen anders, meistens so ein bisschen dunkler. So erinnert ich das von mir. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich die letzte Abbruchblutung hatte. Aber genau, farblich ist es ein Unterschied, von der Intensität her ist es ein Unterschied.
Ja.
Genau.
Okay, aber fangen wir mal vorne an.
Genau.
Also du warst...
Wie alt warst du, als du die Pille genommen hast? Das ist ja, glaube ich, wirklich nach wie vor das Top-Verhütungsmittel, also ohne dass ich mich da auskenne, was junge Mädchen einwerfen, was der Gynäkologe denen bestätigt, wo die Eltern beruhigt sind. Also das sind ja alles 1000 Themen.
Ja.
War bei dir auch so? Wie alt warst du?
Ich war 15.
Ja.
Ich hatte auch mit 15, ich war die Letzte in der Klasse, die ihre Periode bekommen hat mit 15 und die Erste, die dann die Pille nahm.
Okay.
Und sehr besonders.
Ja.
Und damals, ich glaube, das wird heutzutage auch noch so gemacht, also irgendwann ist ja einfach der erste Besuch bei der Gynäkologin fällig oder bei dem Gynäkologen und meine Mutter hat mir da eben einen Termin gemacht. Ich bin dahin marschiert und nach der Untersuchung saß ich dann der Ärztin gegenüber und die kritisierte meine Hautunreinheiten. Was Hautunreinheiten sind, habe ich später erfahren. Das war damals wirklich harmlos. Und ich habe mich aber sehr, sehr peinlich berührt gefühlt, dass ich von einer Ärztin darauf angesprochen wurde und sie schlug mir vor, ich solle doch die Pille nehmen, die macht schöne Haut. Und dann dachte ich, ey, wenn es dafür eine Pille gibt, perfekt, das mache ich doch. Und ohne, dass ich mich da großartig informiert habe, bin ich dann mit diesem Rezept zur Apotheke, habe es eingelöst und habe die Pille genommen. Und die erste Pille habe ich nicht gut vertragen, dann gab es eine andere. Das wurde auch gar nicht hinterfragt. Mir war ständig übel abends, habe kein Armbrot mehr runterbekommen. Aber auch das hat, also ich finde es, jetzt rückblickend mit meiner Mutter irgendwie Vorwürfe zu machen, ist auch Quatsch. Aber ich finde es einfach schade, dass da einfach nicht, anderweitig vorgegangen wurde.
Ja, auch Unwissenheit, glaube ich. Also bei mir war es ziemlich ähnlich, jetzt ohne die Hautthematik, aber da wurden auch keine Fragen gestellt. Also
ja, okay. Also ich habe dann eine andere Pille bekommen und die habe ich gut vertragen und hatte dann auch ein Jahr später meinen ersten festen Freund über einen längeren Zeitraum und fand das dann sehr praktisch.
Mhm.
Genau. Und die Pille habe ich dann bis Ende 20 tatsächlich genommen. Und habe dann auch aus pragmatischen Gründen einen Absetzversuch gestartet, weil ich auf Weltreise gegangen bin, keinen festen Partner mehr hatte und dachte mir, auf der Pillenpackung stand immer nicht über, ich weiß gar nicht, 25 Grad lagern oder so. Und ich war im australischen Outback unterwegs und dachte im Vorwege so, wie unpraktisch ist das? Wenn ich dann Medikament mitnehme, was die Temperatur nicht aushält, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Und da fing dann so das Chaos so ein bisschen an, wobei ich mich auf der Weltreise selbst total wohl gefühlt habe.
Chaos heißt dann in dem Kontext was?
Chaos heißt also Pillen. Ich hatte mich ein bisschen informiert, sicherlich nicht so gut, wie ich es heutzutage tun würde, aber ich habe die Pille abgesetzt und habe damit gerechnet, nicht sofort eine Periode zu bekommen, habe damit gerechnet, unreine Haut zu bekommen und mich vielleicht auch nicht ganz so gut zu fühlen. Die unreine Haut kam relativ schnell, aber die Periode kam eben nicht. Und ich habe mich aber auf Reisen damit sehr wohl gefühlt, weil ich alles machen konnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt erstmal nichts Schlechtes,
genau,
bis man dann tiefer eintaucht, was die Bedeutung dafür ist.
Ja, und das habe ich unterwegs halt nicht gemacht. Also ich hatte wirklich eine tolle Reise, habe mich davon nicht irgendwie großartig irritieren lassen. Im Gegenteil, ich fühlte mich sehr frei und sehr gut. Und
aber hatte das nur mit dem Weglassen der Pille zu tun?
Nein, mit Sicherheit auch, dass ich die Sonne, genau.
Outback.
Die Sonne, die 40
die
Grad.
Die Freiheit.
Die Freiheit, 100%.
Ja, und das
Freiheit.
Wegsein von was auch immer du weg wolltest.
Ja, aus den Strukturen ausbrechen. Oh. Und genau, ja, auf jeden Fall. Und entsprechend schwer ist es mir auch gefallen, wieder hier anzukommen. Und dann der Arztbesuch, der natürlich anstand nach dem Jahr. Und ja, dann wurden ein paar Blutwerte untersucht. Der Arzt hat irgendwie das Wort Gendefekt in den Raum geworfen und hat mir dringend geraten, die Pille wieder zu nehmen, weil wenn wir länger keine natürliche Periodenblutung haben, muss man einfach wissen, das Osteoporose-Risiko steigt mit jeder ausbleibenden Periode. Und ich hatte dann ja ein Jahr lang keine. Und meine Hormonwerte.
Wie bitte? Keine sogenannte
Periode. Keine sogenannte Periode.
Also die Abbruchblutung, zählt die da trotzdem dazu?
Nee, die kann man eigentlich nicht als Periode zählen. Nee, das ist künstlich
abgefahren.
Ja, das ist, also wirklich, das hat mit der Periode eigentlich nichts zu tun. Mhm. Genau, die hatte ich, also unterwegs hatte ich dann einfach gar nichts, keine Pille, keine Abbruchblutung und aber auch keine natürliche Periode. Und genau, meine Hormonwerte waren desaströs, die waren quasi nicht vorhanden im Blut, zumindest die Sexualhormone, die untersucht worden sind. Und deswegen hat er halt so relativ schnell geschlossen, dass das genetisch bedingt sein könnte und hat mir dann erstmal wieder die Pille aufgeschrieben und ich war nach der Reise mit etwas anderen Dingen beschäftigt als mit meinem Zyklus und habe dann die Pille erstmal wieder genommen.
Coming home,
genau, im wahrsten Sinne. Und habe dann einige Absetzversuche gestartet und das ist immer...
Aber wieso hast du dann wieder Absetzversuche gestartet?
Weil ich mich unter der Pille nicht mehr wohl gefühlt habe. Also und die ganze Zeit... Also ich fühlte mich gedeckelt. Ich hatte immer das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht. Ich wusste ja, und deswegen war ich mit diesem Gendefekt auch nie so hundertprozentig einverstanden, weil ich wusste ja, mein Körper hat es einmal hinbekommen, eine natürliche Periode zu produzieren. Warum sollte sich da auf einmal irgendwas Genetisches dazwischen schieben und es dann nicht mehr möglich machen? Und das war so die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Und
also sprich, du hattest irgend so ein Urvertrauen da rein. Was soll mit mir falsch sein? Weil dein Gefühl war, eigentlich ist mit mir alles richtig, was ich ziemlich interessant finde.
Ja, was heißt richtig? Also ich wusste schon, irgendwas sitzt da komplett schief, aber es ist nicht das.
Ja, du hast ich kenne das als ein Gefühl von, es resoniert mit dir oder nicht. Und manchmal sagen Leute was und dann, das macht einfach nichts mit mir. Wir hatten das so schön an unserem Gefühlsechtabend, das fließt nicht durch mich durch. Und daran merke ich einfach, das kann nicht ich sein. Also das ist dann irgendwie theoretisch. War es eher so?
Ja. Kann man so sagen, ja. Und ich wollte halt, also ich habe mich schon immer irgendwie naturheilkundlich auch unterstützt und sehr der Naturheilmedizin zugewandt gefühlt oder der Naturheilkunde. Und ich wollte rausfinden, was nicht stimmt, und meinem Körper dieses Puzzleteil geben, was er braucht. Und ich wusste, das geht nicht, wenn ich bis zum Lebensende oder bis dann zu den Wechseljahren die Pille nehme, um halt eben nicht frühzeitig in die Wechseljahre zu kommen. Also ich konnte den protektiven Aspekt der Schulmedizin nachvollziehen, deswegen habe ich auch immer wieder die Pille genommen nach diesen Absetzversuchen. Aber
was ist daran halt schützend?
Das Osteoporose-Risiko insbesondere.
Das heißt,
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können auch mit einem, also alles, was halt so uns in den Wechseljahren quasi oder nach den Wechseljahren, ne, was da einfach begünstigt werden kann an Erkrankungen aufgrund des niedrigen Östrogenspiegels, das kann man natürlich dann auch, ne, wenn eine 20-Jährige kein Östrogen hat, dann fällt halt dieser ganze protektive Aspekt des Östrogens weg und ja auch des Progesterons, sind beides wichtige Hormone. Mhm. Genau, ja.
Super spannend, ne?
Ja.
Okay. Wie lange hast du dich allein gelassen gefühlt in diesem Thema?
Oh, forever. Ja, gute Frage, wirklich sehr lang. Mhm. Ja.
Also was für eine Reise, ne? Mhm. Also und was müssen wir aufwenden? Also vielleicht ist es ja heute besser und anders, aber das finde ich schon berührend.
Also ich glaube, es gibt heutzutage sehr viel mehr Frauen, die damit auch allein schon durch die sozialen Medien, ne, sehr viel mehr Frauen, die das auch raushauen und darüber aufklären. Das finde ich auch mega wichtig. Aber das war damals halt eben überhaupt nicht so gerade, ja, so Anfang 2000.
Okay, also ist auch schon eine Weile her. Und also auf Social Media findest du ja alles, ne?
Ja.
In alle Richtungen. Ja. Auch da kann ich mich, glaube ich, irgendwie super alleine fühlen, weil von bis, also jetzt bin ich da nicht pausenlos, aber das kann ja auch die Unsicherheit noch weiter steigern.
Ja, auf jeden Fall.
Und da gibt es ja, folge ich dann tatsächlich und was bekomme ich dann?
Ja, und was ist das Richtige für einen? Ne? Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Mhm. Ja. Mhm.
Vielleicht magst du mal erzählen, wem du folgst oder wer für dich so ein Game Changer war, dass du, das kennt bestimmt jeder, irgendwie ein Buch, eine Frau, ein Mann, wo du dann dachtest, oh mein Gott, jetzt, hier resoniert irgendwas. Also hier geht's ein inneres Licht an.
Das war in meiner Heilpraktiker-Ausbildung.
Ich wollte gerade sagen, nur ich habe die Frage nach, wie ging das dann zu weiter? Dieses, mir fehlt noch das letzte Stück von, letzte Stück. Du hast dann die Pille wieder abgesetzt, okay, und warst in diesem so, und dann hast du in deiner Heilpraktiker-Ausbildung, die du dann gemacht hast, da kommt jetzt,
da kommt das Puzzleteil,
unsere beiden Fragen zusammen.
Genau, die fließen quasi zusammen. Also ich hatte noch zwei weitere Absetzversuche, die auch nach hinten losgegangen sind. Ich habe alles versucht. Ich habe mich
wieder
besprechen
mit,
lassen.
Wieder mit Haut, wieder mit Unwohlsein.
Genau, wobei die unreine Haut, die, wir haben die alle ein bisschen in der Familie. Ja, da hat keiner irgendwie eine wunderschöne, reine Haut. Wir haben alle die Tendenz, alle Frauen haben die Tendenz zu Hautunreinheiten. Wobei man sich darauf auch nicht ausruhen sollte. Aber ja, meine Haut hat tatsächlich ein bisschen gelitten. Auch mein Verdauungssystem, also die Pille, ja, macht halt auch was mit dem Mikrobiom im Darm. Sicherlich war mein Nährstoffhaushalt desaströs, weil die Pille auch ein Mikronährstoffräuber ist. Also mit zunehmender Einnahme habe ich mich einfach sehr, 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 sehr schlecht gefühlt. Auch so, was die Stimmung anbelangt, depressive Verstimmung. Ja, ich war einfach, ich hatte das Gefühl, so, ich bin total gedeckelt, ich bin überhaupt nicht mehr ich selbst, und das hat sich einfach total zugespitzt. Und dann saß ich 2017 war das, glaube ich, in einer Vorlesung in meiner Heilpraktika-Ausbildung, und da stand meine jetzige Heilpraktikerin vorne als Dozentin und hat das Stichwort Schwermetalle fallen lassen. Schwermetalle können sich im Körper, insbesondere Amalgam, Quecksilber, können sich insbesondere auf die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, diese unsere zentrale Steuerdrüse ist für die Hormone, setzen und das Ganze blockieren. Und ich hatte als kleines Kind sehr früh Amalgam, und das wurde später ungefiltert, ohne Schutz entfernt. Und da fiel der Groschen, dachte ich mir, okay, das ist das, was ich noch nicht probiert habe, eine Schwermetallausleitung. Ich habe mir einen Termin bei dieser Frau gemacht. Wir haben die Schwermetallausleitung gemacht. Ich habe mit Hormon-Yoga nochmal intensiver angefangen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange Yoga praktiziert, auch mit Hormon-Yoga immer mal wieder geliebäugelt, das immer mal wieder so halbherzig gemacht. Aber dann habe ich richtig angefangen, und jeden Tag, und die Schwermetallausleitung. Und dann hatte ich über 20 Jahren, nach bereits 5 Wochen, was ungewöhnlich ist, aber relativ schnell, meine erste Periode.
Oh mein Gott. Ich habe echt Gänsehaut am ganzen Körper.
Das ist ja wie Weihnachten
jetzt,
und Ostern.
Ja, jetzt auch gar nicht wegen des Themas, sondern einfach, weil das so geil ist, wenn man verschiedene Sachen ausprobiert. Man merkt irgendwie, da ist irgendwas. Keiner kann einem sagen, was es ist. Und man nimmt den Weg, den Weg, den Weg. Alle sagen, du bist bekloppt, du bist irre, du bist irgendwie sonst was, eh so oder. Und dann hast du das endlich da am Wickel. Und dann funktioniert das auch noch und macht das weg, was du die ganze Zeit das Gefühl hast, das ist scheiße und passt nicht zu dir.
Okay. Ja.
Wow.
Wie war der Tag dann?
Was hast du gemacht? Alles. Alles. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Also ich konnte es nicht glauben, erstmal. Ich habe geweint, ich habe getanzt, ich habe gelacht, ich habe mich mega gefreut. Mhm. Und gleichzeitig auch so die Angst, also als die Periode dann wieder aufhörte, so, oh mein Gott, schafft mein Körper das auch beim nächsten
zu
Mal?
Zu,
ja, genau, gelingt es, halte ich das aufrecht? Und es waren dann auch 36 Tage, die ich warten musste. Also gerade so bis 35, sagt man, ist ein normaler Zyklus, ne, 21 bis 35 Tage kann da lang sein. Und dann ich so, nein, oh Mann, oh Quack. Und dann hat's der Körper aber geschafft. Ich war dann auch nochmal, ich muss dazu sagen, ich war zwischendurch auch bei einer Endokrinologin, die sich eben auf Hormone spezialisiert hat. Mhm. Und bei der hatte ich dann noch mal eine Nachuntersuchung. Die war übrigens auch ratlos, was meinen Status quo vorher anbelangte. Mhm. Und die hatte dann noch mal eine Blutuntersuchung gemacht nach dem dritten Zyklus. Wusste auch gar nicht, hatte die auch die 3 Monate gar nicht gesehen. Meinte so, was auch immer sie gemacht haben, machen sie es weiter, ist alles im grünen Bereich. Mhm. Und seitdem, ich meine, gut, jetzt bin ich 43. Also ich merke schon, dass es so langsam, so der Prämenopause, also die Zeit vor den Wechseljahren. Ne? Ich hatte gehofft, dass meine Eizellreserve, weil halt nie Eisprünge stattgefunden haben, dass sie groß ist und dass
sie bis 70 Vollgas
genau, gibt. Dass ich jetzt irgendwie ganz lange noch überhaupt gar nichts mit irgendwas zu tun habe.
Woran merkst du das, Prämenopause?
Ich merke, dass ich anovulatorische Zyklen hatte, 2. Das heißt Zyklen ohne Eisprung. Das ist so ein typisches Zeichen einfach.
Woran merkst du das?
Also ich bin Tracking-Nerd geworden. Also
Ich glaube, aus deiner Sicht wäre ich das auch geworden.
Also ich notiere alles ganz genau, also auch berufsbedingt, so weil ich einfach das total spannend finde, das alles zu beobachten, was hat welchen Einfluss auf meinen Zyklus. Aber ich messe jeden Morgen meine Basaltemperatur.
Okay.
Und sehe halt immer ganz genau,
wenn
Eisprung stattfindet, steigt die um 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 an.
Das geht einfach mit dem Fieberthermometer. Jetzt
genau, dafür braucht man ein Fieberthermometer mit 2 Nachkommastellen und man kann einfach unter der Zunge messen. Man sollte ein bisschen länger messen, bis das Thermometer piept, weil einfach die Nachkommastellen ändern sich immer noch ein bisschen und das sind ja wirklich filigrane Nuancen, die da den Unterschied machen. Und genau, das ist 2-mal jetzt nicht passiert, das ist die letzten 8 Monate, wobei ich damit meine Frauenärztin sagte, ich habe eine andere Frauenärztin inzwischen, die sagte mir, so Frauen in meinem Alter hätten so 5 bis 6 Eisprünge im Jahr. So, das sei wohl normal. Da bin ich noch drüber, also soll ich mich freuen. Genau, also anhand der nicht steigenden Temperatur habe ich eben gemerkt, dass da nichts stattgefunden hat. Dadurch, dass Progesteron dann natürlich in der 2. Zyklusphase nicht so präsent ist als Hormon, baut sich die Gebärmutterschleimhaut ein bisschen stärker auf und man hat dadurch auch stärkere Perioden. So daran, das sind so die ersten Anzeichen. Vielleicht ein bisschen kürzer werdende Zyklen, ein bisschen stärkere Perioden. Und eben, wenn man das so trackt, dann steigt die Temperatur eben nicht, wenn kein Eisprung stattgefunden hat. Genau.
Voll Profi. Voll fasziniert. Beziehungsweise denkst du, oh mein Gott, ich habe mich, glaube ich, um so wenig da gekümmert.
Aber ne, wenn alles läuft, so.
Genau. Also ich habe, das ist ja auch schon 400 Jahre dann her, irgendwann mit 19 die Pille genommen und habe, glaube ich, schon nach 2-3 Jahren gedacht, das geht gar nicht. Mhm. Also was für ein krasses Scheißgefühl irgendwie. Ja. Ich will die nicht nehmen. So.
Ja.
Und dann ging es
ja
auch irgendwie.
Ich bin da eher bei Astrid. Wir haben das ja auch in unseren ersten Podcast-Folgen oft thematisiert. Ich habe dann auch relativ zügig die Pille verschrieben bekommen, hatte dann auch irgendwann mal diesen Nuva-Ring. Fand das einfach irrsinnig praktisch und habe mir nie Gedanken gemacht. So, und ich hatte ja nur mein Körpergefühl. Ich hatte auch kein Gefühl, wie kann es denn sonst noch sein? Also was kann denn, also der Status quo war ja mein Status quo und der war für mich auch irgendwie normal. Dass das nicht normal ist, habe ich dann auch erst gemerkt mit Mitte 20, als ich die Pille abgesetzt habe. Weil wir Kinderwunsch hatten und dann erstmal nichts passierte über Jahre. Mhm. So, und da bin ich erstmal auch dem Thema Hormone so ein bisschen abgedacht, so okay, irgendwas stimmt da nicht, ist nicht in der Balance.
Ja, wie lange hast du gewartet auf die erste Periode?
Boah, ich habe teilweise 1,5 Jahre keine Periode gehabt, dann 2 okay. Jahre ja. Und dann auch sehr, also unregelmäßig im Sinne von irgendwas zwischen 30 und 120 Tagen.
Okay.
Ja. So, dann stand so ein PCO-Syndrom im Raum. Das widerspricht aber so ein bisschen, ich habe 3 Kinder, dann relativ, also das spricht so ein bisschen
aber das
dagegen.
War davor, ne?
So, ja, genau.
Also erstmal so eine Diagnose.
Genau, erstmal so eine Diagnose reingeworfen, so und dann, ja, mit Ringen ist dann doch besser oder mit Hormonen. Also das ist schon auch eine sehr dünne Linie, da so seinen eigenen Weg zu finden, würde ich sagen. Und mir hat damals TCM geholfen.
Mm.
Das war großartig. Plötzlich hatte ich einen Zyklus wie eine Stechuhr.
Ja.
Und durch die Kinder ist mein Körper auch irgendwie hormonell in ein Gleichgewicht gefallen, würde ich sagen, im Nachgang.
Mm. Hast du auch Kinder? So. Nein, keine Kinder. Ich habe tatsächlich auch nie einen Kinderwunsch gehabt, mhm. was sicherlich auch damit zusammenhängen könnte, mhm. dass ich irgendwie abgestöpselt war mhm. von meinem Zyklus, von der Weiblichkeit auch ein Stück weit. Mhm. Aber auch als ich dann meine Periode hatte, ist das Thema nicht aufgeploppt, bei meinem Mann auch nicht. Und dann haben wir uns entschieden, wir bleiben kinderfrei, ist auch fein. Mhm. Und genau, aber ich kann es total nachvollziehen. Ich habe auch viele Kunden, die ein Thema damit haben, die eben einen Kinderwunsch haben und oder schon länger haben und der erfüllt sich einfach nicht. Und ja, kann das sehr gut nachvollziehen, wenn das nicht funktioniert.
Und meinst du, es gibt irgendwie einen Zusammenhang, weil du sagtest, dass eben viele Frauen in deiner Familie auch so ein Hautthema haben, was ja auch so ein bisschen zu, also ist vielleicht total platt und sag mir gerne, wenn es nicht richtig ist, aber dass es so ein bisschen zu viel männliche Hormone sind. Also ist das ein Thema, was du kennst oder wo du vielleicht heute eben auch mit in Frieden sagen kannst, genau, das ist was aus meiner mütterlichen Linie und ich bin nicht die Erste, vielleicht auch nicht die Letzte, die da irgendwas trägt oder da war irgendwie was nicht in, also nicht in Balance ist ja auch nicht richtig, aber es war ein Thema, oder es ist ein Thema.
Ja, es ist ganz spannend, weil die männlichen Hormone sind nicht erhöht. So. Also es kann auch einen Zusammenhang mit Östrogen und Histamin geben, weil es ist meist eher Richtung Eisprung der Fall, wenn der Östrogenspiegel hochgeht. Und Östrogen und Histamin haben eine Verbindung miteinander.
Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Erklär mal das.
Da weiß ich tatsächlich leider, also die Studienlage ist sehr dünn und da kann ich leider auch nicht in die Tiefe gehen.
Ja, aber wenn ich das einmal nur gerade, was bei mir kommt, ist eine sehr gute Freundin, die ich schon lange kenne, die auch immer eher eine, was du jetzt beschreibst, als ein bisschen unreine Haut hat, also einfach ein bisschen nicht ganz so feine Haut hat. Mhm. Und die erzählte jetzt letztens, gar nicht in dem Kontext, aber es klingelt gerade bei mir, die macht jetzt nämlich, die ernährt sich histaminfrei, was echt eine Challenge ist.
Ja, das ist natürlich.
Und ich wusste das nicht. Die kam hier durch die Tür und ich dachte, what the fuck ist mit dir passiert? Weil der sieht dieser aus, 20 Jahre jünger. Mhm. Also die Haut, ich habe echt gedacht so, ich habe keine Histaminunverträglichkeit, aber ich probiere das auch mal. Also vielleicht gibt es da irgendwie,
ja, es gibt
eine Verbindung,
definitiv,
wobei die das, also da darfst du ja gar nichts essen gefühlt.
Ja,
aber,
ja.
So das einmal kurz einfach abgebogen.
Ja.
Aber erzähl mal den Zusammenhang von Histamin und Östrogen.
Ich kann
soweit
ihn
du
nicht, kann ich nicht
aber
mehr noch sagen.
Also
genau, also also es hängt in irgendeiner Form zusammen. Sicherlich kann man das auch besser erklären, als ich das jetzt tue.
Gut, jeder, der bei dem
gefährliches Halbwissen,
genau,
einfach
selber den Gynäkologen, die Gynäkologin des Vertrauens fragen.
Wenn das überhaupt so in der Tiefe.
Du guckst
gar
nicht.
Ja. Drei Fragen. Aber vielleicht einfach, ich darf das wahrscheinlich, also als ich es damals gegoogelt habe, als der Verdacht aufkam, einfach durch meine eigene Beobachtung, gab es dazu noch nicht so viel. Ich hatte auch mal mit meiner Heilpraktikerin drüber gesprochen und es gibt irgendwie einen Zusammenhang, aber da darf ich auch noch mal tiefer recherchieren.
Okay, aber da gibt es ja welche, die sich damit auskennen. Schwupp.
Hundertprozentig.
So. Okay, also da waren nicht zu viele männliche Hormone.
Nee, tatsächlich nicht.
Mhm. Okay. Wer kommt heute zu dir? Also logischerweise, die zu ihren Zyklus suchen.
Genau, ja, gar nicht mal unbedingt die ihren Zyklus suchen, sondern generell Frauen mit Beschwerden, ich nenne es jetzt mal Beschwerden rund um den Zyklus oder Wechseljahrssymptomatiken, die einfach so über das normale Maß hinausgehen. Mhm. Und die versuche ich ja bestmöglich zu unterstützen durch einen hormonfreundlichen Lifestyle, so kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Wie geht der?
Der geht. Also durch eine naturbelassene, gesunde, ausgewogene Ernährung. Wir dürfen schauen, dass wir ausreichend mit Proteinen versorgt sind. Da dürfen wir insbesondere auch im fortgeschrittenen Alter, nenne ich jetzt mal so 40, 50 plus, drauf achten, weil der Körper einfach ein bisschen mehr Protein auch braucht, weil es gibt ja diverse Organe und Systeme im Körper, die auch auf Proteine angewiesen sind. Da dürfen wir also schauen, dass wir da nicht auf keinen Fall unterversorgt sind. dass wir gute, komplexe Kohlenhydrate essen, Vollkorn, Pseudogetreide, dann ein ausreichendes Maß an Bewegung, nicht zu viel, nicht zu wenig, gerne irgendwann auch ein bisschen Krafttraining integrieren, weil Muskulatur abgebaut wird.
Ich schwitze schon innerlich.
Und das Doofe ist halt, also man das ist, findet so ein Shift statt und wir merken das vielleicht auch im ersten Moment gar nicht unbedingt, weil die, wenn man sich denn wiegt, viele Frauen wiegen sich ja gar nicht, was auch total fein ist, aber das Körpergewicht bleibt gleich, aber vielleicht wird die Hose ein bisschen enger oder man merkt irgendwie so, okay, Bauchumfang ein bisschen zugenommen. Das Fiese ist halt, wenn die Muskulatur abnimmt, das ist ja auch unser größtes Stoffwechselorgan, ne, das arbeitet, verbrennt.
Die Muskeln?
Muskulatur ist quasi unser größtes, so kann man das sagen, größtes Stoffwechselorgan. Und wenn davon eben weniger da ist, ist der Stoffwechsel weniger aktiv, das heißt, Kalorien werden eher eingelagert im Körper und da dürfen wir so ein bisschen gegen antrainieren, sag ich mal, dass da eben dieser Shift nicht passiert, dass mehr Fett eingelagert wird und Muskelmasse abgebaut wird, sondern dass wir eben zusehen, dass die Muskelmasse erhalten bleibt. Und da ist halt eben dann, man muss ja nicht zum Bodybuilder, zur Bodybuilderin werden, aber dass man eben schaut, dass man so ein bisschen auch Krafttraining integriert. Das gehört zum hormonfreundlichen Lifestyle sicher ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch dazu. Eine gute Schlafhygiene. Mhm.
Juhu.
Du bist da außen vor.
Ja gut, meine Hormone regeln ja, kurze Detour, die regeln ja im Moment, das ist ja so, also ich bin wirklich, ich finde es so abgefahren, dieser weibliche Körper, weil mein Sohn ist 5 Monate und ich habe original nicht länger als 1,5 Stunden am Stück geschlafen seit 5 Monaten, aber ich fühle mich nicht so.
Ja, und du siehst auch all fresh aus.
Also. Vielen Dank, ich bin auch ein bisschen gepudert.
Das hilft trotzdem.
Ja, dank meiner lieben Freundin Nina hat sie mir das After-Baby-Care-Programm verpasst. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass der Körper da so durchnavigiert. Ich habe auch ein bisschen Respekt davor, wenn ich dann abstille, dass dann die Keule kommt, aber das muss alles nicht sein. Also
das könnte ja sein, dass alle Beteiligten mehr schlafen.
Genau, ja,
vielleicht das auch
kann
was.
Auch sein.
Absolut. Und dann kannst du da wieder Kraft machen. So. Lass uns doch nochmal eine kleine Hommage ans Krafttraining.
Lieber Monier.
Lieber Monier, genau. We love you forever. Weil ich finde, oder für mich ist es eben ein fast eingeschränkter Begriff, dieses Krafttraining klingt danach, dass es irgendwie anstrengend ist oder dass es doof ist.
Ja, ich finde, das klingt vor allen Dingen so, du musst jetzt, läufst da so Frau mit Pumperschultern durch die Gegend und stemmst da irgendwie, keine Ahnung, 80 Kilo auf der Bank. Das ist es ja nicht.
Ja.
Also Krafttraining geht ja schon selber zu Hause auf der Yogamatte mit Eigengewicht, ist ja schon Krafttraining.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist, weil da bin ich mein bester Kunde, nach jetzt, glaube ich, 10 Jahren Krafttraining, ich habe einfach 10-mal mehr Kraft als vor 10 Jahren. So, ja. Wer ist denn da dagegen?
Ja.
Ne, weil das ist für viele ja so ein Angang und nee, und dann wird sich jedes Jahr im Januar wieder angemeldet und Anfang Februar war es das dann wieder. Also, und ganz viele machen es total toll. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht hier blamen. Aber das ist kaum zu glauben, also ich selber glaube das kaum und bin aber da echt das Lebensbeispiel. Also geht zum Krafttraining.
Mhm.
Ja? Also da rein investieren, also damit investiere ich in mich selber.
Ja.
Dass ich eben all die anderen Sachen, die anderen so, ich bin 54, haben, denke ich manchmal.
Gut. Ja. Also auch da nochmal ein kleiner Anschlusssatz. Ich hatte mit früh schon Diagnose Skoliose, irgendwie schiefer Rücken. Ich kann mich, meine gesamte Teenager- und junge Jahrezeit, ich hatte immer Rückenschmerzen. Von einem Physio-Rückentraining hier, da, alle haben sie da an mir Einlagen in die Schuhe, Zahnspange, Zähne sind nicht richtig, also überall wurde rumgedoktert. Was hat am Ende meine Rückenschmerzen in den Griff gekriegt? Krafttraining, danke. So, ja. Und seitdem ich das mache, bin ich rückenschmerzfrei und das ist einer meiner Non-Negotiables geworden. Also zu sagen, ich mache dieses Krafttraining, weil das nicht nur, also das ist spürbar, wenn ich das 4 Wochen aussetze,
Ja.
kommen da Körperschmerzen.
Mhm.
Mhm.
Und was nehmen denn die Frauen am besten an? Von all den Sachen, die du empfiehlst, das, oder kannst du da jetzt gar nicht
das
sagen?
Ist das total typbedingt. ich sage auch immer, den leichtesten Weg wählen, ne? Weil wir haben alle genug Stress. Also erstmal den Weg des geringsten Widerstands wählen.
Okay, das, was am leichtesten fällt, zu verändern.
Genau, quasi. dass man den Weg erstmal geht und dann sich Schritt für Schritt vorantastet, weil es bringt überhaupt nichts in unserem stressigen Alltag, den wir alle haben, da dann irgendwie jetzt noch die Keule rauszuholen, zu sagen, so, ich muss jetzt aber das und das und das. Also einigen fällt es leicht, zum Beispiel den Kaffee auszutauschen, weil Koffein ist halt, wenn Frauen hormonelle Probleme haben und starke Symptomatiken haben, lohnt es sich auch, Koffein mal wegzulassen eine Weile. Trifft nicht auf alle zu, aber ich rate immer dazu, es zumindest auszuprobieren. Einigen fällt das total leicht, andere sagen so, ey, nee, ich gehe jeden Tag jetzt 30 Minuten spazieren, weil natürlich ist auch zum Krafttraining Cardio wichtig, als Kreislaufsystem in Gang halten. Anderen fällt es halt total leicht, irgendwie 10 bis 20 Minuten Krafttraining, 5-mal die Woche sind ausreichend.
5-mal die Woche?
Ja, so 10 bis 20 Minuten, genau.
Okay, weil das kann ich aber nicht zu Hause, ne?
Genau, das kann man super easy peasy zu Hause und es geht auch wirklich schnell rum und dann auch, also die Zeit, ich mache das selber auch, ich habe am Anfang auch gedacht, so, ehrlich, na gut, practice what you preach, also habe ich es integriert vor anderthalb Jahren. Und ja, da muss man einfach gucken, dass man sich auch so ein bisschen, also entweder richtig gut mit Eigengewicht, dass man Stützhaltungen macht oder was es da halt auch so gibt. Gibt ja viel auf YouTube, wo man sich da auch inspirieren lassen kann. Aber ansonsten, der Muskel darf auch mal brennen, so, ne, dass da auch Reize reinkommen. Genau.
Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Und das fand ich wiederum auch mit Trainer ein wirkliches Geschenk. Weil bis ich die Muskeln ansprechen konnte, dass denk mal mit dem Muskel, ich wusste gar nicht, was der meint.
Ich habe dann immer gesagt, das ist die tote Stelle.
Ja, genau.
Ne? Das Weil er die Hand immer den Finger da irgendwo reinhielt, zwischen meinen Schultern oben, und sagte jetzt, geh mal da rein. Ich so, nee, halt die Fresse, ist tot.
Ja.
So, heute kann ich damit natürlich spielen.
Ja.
Super.
Ja, ganz wichtiger Punkt, genau. Diese blinden Flecken, so sehe ich auch sehr oft, dass die Leute das im Yoga auf der Matte haben. Ganz wichtiger Punkt, da dürfen wir auch rangehen. Und da macht natürlich ein Trainer oder irgendwie mal eine Weile eine 1-zu-1-Betreuung auf jeden Fall Sinn. Ne?
Also finde ich, sich da auch erlauben, individuell zu sein.
Ja, absolut. Ja.
Gleichzeitig gibt es auch tolle, also ich weiß, das letzte Mal, als ich auf YouTube danach geguckt hatte, hatte ich damals dieses Strong und Flex TV, das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Der eine macht eben Krafttraining und der andere macht Flexibility. Und da habe ich auch damals echt gute Impulse zum Beispiel bekommen. Also es muss, nicht jeder kann sich den Privattrainer leisten oder möchte das investieren oder was auch immer. Also das gibt es auch durchaus an anderen Stellen.
Ja.
Instagram ist voll davon. Also wie heißt der Rückentrainer da? Doktor, irgendwie so ein Physiotherapeut.
Ich liebe ja Liebscherbracht.
Liebscherbracht, danke. Mhm. Der ist es nämlich. Finde ich auch großartig, die Videos, weil das so einfache Tutorials sind.
Ja.
Und die wirken sehr gezielt.
Erfahrung.
Ja.
Das ist ganz gut. Okay, also wir waren bei dem, was sie annehmen. Das heißt, du machst auch Einzelcoaching. Also die Leute kommen jetzt nicht nur in deine Hormon-Yoga-Gruppe, sondern du bist auch abgesehen davon ansprechbar, weil wir kamen jetzt gerade überhaupt über dieses Individuelle.
Ja.
Ja. Das, was mir hilft, heißt noch lange nicht, dass es meiner besten Freundin hilft, weil die ist ein völlig anderer Typ.
Genau, ja, also so ein paar Sachen kann man schon, diese naturbelassene Ernährung, stabiler Blutzuckerspiegel, das trifft schon auf alle Frauen zu, wobei der Blutzuckerspiegel auch individuell reagiert. Aber so, das sind erstmal so die Punkte, die man grundsätzlich für sich abchecken kann. Aber klar, die Frauen haben auch die Möglichkeit, 1-zu-1 zu kommen und dann machen wir eine Anamnese und gucken an, so, was essen die eigentlich, wie bewegen die sich, wie schlafen die und wo kann man dann da ansetzen, dass es einfach besser läuft.
Gehst du damit für dich mit so einer Checkliste dann durch und ratterst die Punkte Ernährung und so weiter ab oder kommen die Frauen durch die Tür und du hast ein Gefühl?
Dieses magische Gefühl. Ich kann manchmal Sachen erahnen, die besser laufen könnten, aber ich habe einen umfangreichen Anamnesebogen. Genau, und den, also es läuft alles online und digital.
Also es ist eine Kombination aus Analytik und Gefühl.
Genau.
Okay, was hast du bei uns gedacht?
Was ich bei euch gedacht habe? Oh mein Gott, gar nichts weiter erstmal.
Wo Okay, ist auch beruhigend.
Nee, also ich finde, ihr seht beide, ihr seht beide strahlend, fit aus, gesund, ausgeschlafen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich immer meine Analysebrille auf habe und
Punkte. Das ist mein Handy zur Abwechslung mal. Entschuldige, Astrid, da ist es noch an. Jetzt dürft ihr einmal, das ist meine stündliche Reminder, mein Gong, dass ich einmal richtig tief in den Bauch atme.
Okay.
Aber bei
dann
mir
leg los.
11 Uhr.
Ploppte auch Inside Timer auf. Ach so, die sagen mir auch immer um 11.
Was, atme.
Nee. Also hast du dich erschrocken, dass das dein Handy ist, war es aber
natürlich,
gar nicht.
Natürlich, weil ich erstmal dachte, oh Gott, ich habe es bestimmt wieder falsch gemacht.
Mhm. Nein, habe ich nicht. Ich dachte, es wäre so ein Gong, okay, Podcast-Zeit ist vorbei.
Nee.
Abmoderation.
So schnell lassen wir dich hier nicht vom Tisch, weil gefühlt.
Nein, also ich habe jetzt nicht immer meine Analysebrille auf, um das abzuschließen. Aber natürlich, also man hat ja schon, aber ich glaube, das hat auch jede Person irgendwie so ein Gefühl dafür, so ist, fühlt sich die andere Person gut, ist die im Einklang mit sich, so, ne, so, und das spürt man halt relativ schnell. Ist die gut zu sich? Wie spricht die innerlich mit sich? Ist die selbstreflektiert? So solche Sachen, die fallen dann halt schon auf, und da ist mir bei euch beiden nichts Negatives aufgefallen.
Okay, aber das finde ich spannend.
Dankeschön, also wir senden deine Folge dann auch.
wie spricht jemand mit sich?
Ja.
Erzähl mal da ein bisschen was. Weil ich meine, wir haben den ganzen Tag den Monkey Mind und wir werden den ganzen Tag bespaßt, bespielt, gehasst.
Meisten von uns selber.
Genau, von diesen ganzen Stimmen und Anteilen im Hirn, die da ohne Unterbrechung senden. Lass uns doch da mal ein bisschen abbiegen. Also wie kommen wir dahin, dass wir ein bisschen netter mit uns sind?
Ja, das ist eine sehr gute, eine sehr schöne Frage. Also erstmal die Situation, die uns triggern oder verletzen meistens oder die uns ärgern. Da lohnt es sich dann mal, den Pauseknopf zu drücken und zu gucken, was passiert eigentlich gerade in mir und wie was geht da für eine Tonspur an? Und da dann zu überlegen, es gibt ja dieses schöne Beispiel, sprich mit dir selbst so, wie du mit deiner besten Freundin oder reden würdest, sei trostspendend mit dir selbst, nicht, geh nicht so hart mit dir ins Gericht, so diese ganzen Sachen, die man da ja auch schon tausendmal gehört hat, aber da dann wirklich diesen inneren Dialog, der sich ja oft total automatisch abspielen, oder wo vielleicht auch die Stimmen der Eltern auftauchen, die einen früher kritisiert haben, oder der LehrerInnen, ne? Und da dann wirklich zu gucken, so, hey, wer spricht da gerade? Möchte ich wirklich so mit mir sprechen? Und bin ich das überhaupt, die da mit mir spricht? Oder ist das ein Anteil in mir, den ich von irgendwo übernommen habe, weil ich es so gelernt habe oder so verinnerlicht habe? Und da dann einfach wieder, ja, liebevoll mit sich zu sein.
Wie gelingt dir das am besten?
Innehalten, der tiefe Atemzug.
Also, aber das ist eben genau dieser Moment, sich den Moment zu nehmen.
Ja,
so,
sich den Moment zu nehmen.
Weil wir können ja auch sofort reagieren und irgendeinen anpöbeln erstmal hassen oder eine Tafel Schokolade aufreißen oder sonst was.
Ja, also ich nehme meistens, wenn ich merke, dass mich irgendwas triggert oder Wut aufsteigt, dann überlege ich erstmal so, ist das jetzt wirklich die Situation? Die mich ärgert? Oder kommt das eigentlich ganz woanders her? Also ist dann ein längerer Gedankenprozess, den man sich auch öfter anschauen darf. Und dann zu überlegen, so, was hat das eigentlich mit mir zu tun und hat es überhaupt mit mir zu tun? Und zu schauen, ob es wirklich nötig ist, in diesen Ärger reinzugehen, weil das ist ja auch ein Stressor, der da losgeht im Körper. Klar, das ist so ein bisschen auch von den, also so protektiv gemeint vom Körper, von den Hormonen, der Adrenalinspiegel steigt, wir machen uns Kampf- und Fluchtbereit, aber es ist halt die Frage, wofür, ne? Nur weil uns jemand.
Das ist aber auch sehr belastend, das Stresshormon, ne?
Voll, ja. Also für einen kurzen Zeitraum ist es okay, dass es losgeht, ne? Dass wir irgendwie nicht, so dass wir innehalten oder dass wir noch schnell die Bremse drücken können, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt oder keine Ahnung, wir versehentlich eine rote Ampel als Fußgänger mitnehmen oder so, aber dann dafür ist es sinnvoll.
Also du sagst, der Stress, der einmal hochschnellt, einem das Herz rasen lässt und dann wieder abnimmt, der ist okay?
Der ist okay, genau. Das sind dann so maximal ein paar Minuten oder so ein bisschen.
Das Dauer-Duracell-Männchen ist nicht okay?
Nein, genau, das ist nicht okay. Und gerade wenn wir halt immer wiederkehrende Muster haben, die uns auch vielleicht, mein Vater war brillanter, ein totaler Choleriker, der hat sich ich weiß nicht, der musste jeden Tag durch den Elbtunnel und hat sich noch aufgeregt, als er zu Hause war. Also Elbtunnel war längst vorbei. Und das ist halt, da steigt dann der Cortisolspiegel und da wird's dann wirklich auch ungesund für das System. Und da dann zu überlegen, so ey, lohnt es sich, diesen Ärger mitzuschleppen? Na, oder wenn, kennen wir bestimmt auch alle, wenn wir irgendwie irgendwas hat uns getriggert und dann treffen wir uns mit einer Freundin oder mit unserem Partner und dann, oh, du glaubst gar nicht, was mir heute Vormittag passiert ist. Und dann geht man halt voll wieder in diesen Ärger rein. Und ist A die Frage, kann man das anders erzählen? Muss man das überhaupt erzählen? Und warum lasse ich die Person so lange meine eigene Energie saugen? Warum erlaube ich dieser Situation, meine wertvolle Lebensenergie abzuziehen? So, das muss man sich immer fragen. Ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Oder kann ich mich vielleicht auch gerade mit viel schöneren Dingen beschäftigen? Oder wie komme ich aus dieser Spur wieder raus?
Also für mich ist es so eine Mischung aus Integration von diesem wütenden, traurigen, wie auch immer, Anteil, aber eben in der richtigen Dosierung.
Ja.
Also uns selber dann entscheiden, okay, und jetzt ist es okay so und ich passe auf mich auf und jetzt kommt irgendwie das Nächste.
Ja.
Also das, was mir Freude macht. Dazu kann ich mich ja genauso entscheiden.
Ja, absolut. Genau. Das ist ja das Tolle, ne? Wir haben immer die Wahl. Mhm. Gehe ich die Straße oder gehe ich die Straße? Die Straße des Ärgers oder die Straße der Freude. Und sich das dann klar zu machen. Vielleicht klar, ne? Es ist auch okay, mal wütend zu sein. Es ist auch okay, mal irgendwie das Rumpelstilzchen zu machen. Und ich finde das auch nicht gut, wenn man seine Wut irgendwie unterdrückt.
Ich wollte gerade sagen, also das hatten wir ja auch, mit der Folge mit Annika Behrendt. Die sagte, die Wut kannst du eben nicht wegmeditieren oder
Ja, ich glaube, das ist auch nicht gesund, wenn man das tut. Genau. Also da darf man, glaube ich, auch schon das rauslassen. Und Wut dann auch, gibt ja auch viele Leute, die ein Thema mit Wut haben, aber die dann auch wirklich erlauben, rauszulassen. Vielleicht nicht, also nicht an die Person, die es vielleicht nicht unbedingt gerichtet sein soll, sondern die wollen jetzt irgendwie nicht wütend irgendwie alle Leute anpöbeln oder
Steine schmeißen. Ja, die Wut kann ja auch ein Katalysator und also das Feuer kann ja auch durchaus hilfreich sein.
Ja. Ja, voll.
Ja. Wie machst du das, oder andersrum, kommen auch die Frauen zu dir, die jetzt mit Yoga zum Beispiel noch nicht so viel am Hut haben oder die auch seit 50 Jahren denken, nee, also Yoga ist nichts für mich. Ich bin zu dick, zu dünn, hast du nicht gesehen. Kommen die zu dir oder wie kannst du die einfangen, weil jetzt beispielsweise Yoga, aber Krafttraining auch, also die allermeisten Sportarten kann irgendwie jeder.
Ja, absolut. Ja, die kommen auch.
By the way, also ganz viele Übungen, die ich aus dem Krafttraining kenne, kenne ich auch vom Yoga und umgekehrt.
Aber es gibt eben echt viele, finde ich. Oder vielleicht ist es sogar fast ein bisschen gespalten. Also die sich wahnsinnig schwer tun, in die Bewegung reinzukommen. Also siehe Krafttraining, Yoga, was auch immer. Und dann die anderen, die völlig ohne Stopptaste sind. Mhm. Also denen du wirklich die Luft zum Atmen nimmst, wenn die nicht montags Yoga, dienstags Pilates, mittwochs Laufen, Donnerstag Krafttraining, Freitag eventuell frei, aber mit schlechtem Gewissen und Samstag, was kann man noch machen? Keine Ahnung. Also
Schwimmen.
Ihr wisst, was ich meine. Schwimmen, Sonntag Tennis. Eine Fahrradtour. Genau. Und dann noch Paddeltennis kann man auch noch zweimal machen.
Okay. Also, ich bin definitiv eher die erstere Gruppe.
Aber dazwischen, also das wünsche ich mir so, dass die sich so schwer tun, dass die mehr erreicht werden.
Ja, also definitiv, es kommen auch Yoga-Anfängerinnen zu mir. Ja, die trauen sich, ja. Aber ich habe auch, also die letzten, ich unterrichte jetzt seit gut 10 Jahren Yoga und habe da, glaube ich, auch durch dass die Yoga-Therapie, die ich schon sehr früh fokussiert habe, habe ich da auch so vielleicht so einen Ruf, dass bei mir halt nicht um die fancy Posen geht, die ja auch toll sind, die auch ihre Berechtigung haben, aber ich habe früh angefangen, meine Yoga-Stunden so aufzubauen, dass wirklich alle abgeholt werden oder gegebenenfalls Übungen einfach modifiziert werden. Und trotzdem darf ich immer noch Aufklärung leisten, dass man für Yoga nicht mega gelenkig sein muss oder super gärtenschlank sein muss. Das ist wirklich für everybody ist. Und ja, die sind aber alle willkommen. Und ja.
Worum geht's denn? Also ich habe natürlich eine Idee. Wir haben ja auch schon mit unserer lieben Freundin Sonja viel darüber gesprochen und auch viel Yoga bei ihr unterrichtet bekommen. Hormon-Yoga, wie ist das anders als anderes Yoga? Also spricht das bestimmte Hormondrüsen an oder bestimmte Posen oder was ist da anders als bei dem Yoga, was wir so aus von Instagram und Co. kennen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also Hormon-Yoga besteht aus Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga, so eine Mischform. Und wir,
für alle, die das nicht kennen, auch einmal so, gerne kurz.
Ja, Hatha-Yoga ist so der Ursprung des Yoga. Da werden die Positionen einfach ein bisschen länger gehalten. Es ist ein ruhiges Yoga, stark in Verbindung mit der Atmung, weil das ja schon auch auf alle Yoga-Stile zutrifft. Und Kundalini-Yoga ist ein energetischere Yoga-Form, auch schon eine ältere Yoga-Form, wie das Hatha-Yoga. Und im Hormon-Yoga verschmelzen diese beiden Yoga-Stile, so nenne ich es jetzt mal, ein bisschen miteinander. Und wir haben dazu eine sehr powervolle, reinigende Atemtechnik, die auch Bastrika heißt. Die ist eine Blasebalgatmung. Die klingt dann so. Ich hoffe, man kann's hören über das Mikro. Und das machen wir in einer bestimmten Reihenfolge, 7 bis 10 Mal. Und über diese Atmung, die wirklich Energie im Körper anreichert, sorgen wir halt für diesen Energieaufbau, machen dann eine Art Energielenkung. Das klingt jetzt sehr esoterisch, vielleicht auch ein bisschen komplex, aber eine Art Energielenkung mit einem kurzen Luftanhalten und schicken dann die angereicherte Energie in die jeweilige Hormondrüse, die wir mit der Übung vorab stimuliert haben. Also wir machen diese Blasebalgatmung innerhalb der Übung sozusagen, in der Drehung oder im Liegen und lenken dann über diese Atemtechnik und diese Energielenkung die Energie in die jeweilige Drüse. Und das sorgt eben dafür, dass die Drüsen in ihrer Produktivität so angeregt werden sozusagen.
Und die Drüsen sind dann, gib mal ein paar Beispiele.
Die Drüsen, das ist einmal die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, über die ich vorhin schon kurz, als wir über die Schwermetalle gesprochen haben, da hatte ich die Hypophyse
also
schon
erwähnt.
Also
mit der bist du BFF, Best Friend.
Forever.
Erklär mal ein bisschen genauer, weil wir können ja mal eine kleine Einleitung.
Ja, aber die könnte ich auch nicht ansteuern, also da wüsste ich jetzt gar
keinen
Weg.
Die sitzt quasi, also das dritte Auge, ne, der Punkt zwischen den Augenbrauen, wenn man so da quasi, das klingt immer so doof, aber nach so hinten. Ein S-Stäbchen nach hinten, genau, in den Kopf rein und dann so Mitte des Kopfes, so ein bisschen, vielleicht ein Ticken vor den Ohren, da nochmal.
Zwischen Schläfe und Ohr.
Genau.
Auf Höhe der Stirn.
Da sitzt die Hypophyse, so direkt unterm Zwischenhirn. Das ist verbunden mit dem Hypothalamus, das ist eine Drüse da drüber. Und der Hypothalamus, der setzt auch nochmal Hormone frei, die dann die Hypophyse anregt. Und die Hypophyse, die produziert dann Hormone, die Schilddrüse, die Nebenniere und die Eierstöcke anregen.
So, ein mobiles. Wie komme ich jetzt dahin?
Vom Hormon-Yoga, wir kommen zurück wie du zur Hypophyse kommst. Ach so, das kann man sich, indem man zum Beispiel das dritte Auge, sich das dritte Auge vorstellt, man kann sich in Rückenlage legen, das dritte Auge vorstellen.
Kann man auch
im Küchenstuhl, aber es ist ein bisschen leichter, wenn man das in Rückenlage macht und man stellt sich vor, da fließt so goldenes Licht ins dritte Auge, in die Mitte des
jetzt
Kopfes.
Jetzt ist mehr so ein Pfeil, der einmal von vorne.
Genau, jetzt ist eher so ein Pfeil,
durchsticht.
So kann man die Hypophyse sich vorstellen. Und wenn man die Energie im Hormon-Yoga in die Hypophyse lenkt, dann ist das auch in Rückenlage, ne? Das passiert dann quasi ein bisschen, ist ein bisschen leichter, da dann den Fokus nach oben zu lenken. Genau.
So, und dann, wenn ich jetzt die Hypophyse fühle oder da das goldene Licht mir vorstelle, was mache ich dann?
Das ist es dann im Prinzip schon. Dann kannst du es dir auch, also vorher haben wir diese Atemtechnik, die Energielenkung, dann schicken wir diese angereicherte Energie in die Mitte des Kopfes, in die Hypophyse, und du kannst dir dann vorstellen, lässt die Hypophyse leuchten. Und dann geht's zur nächsten Übung im Prinzip schon. Also
dann geht das runter zur Schilddrüse, die sitzt im Hals.
Genau, wir machen dann noch, nehmen eine andere Position ein, atmen wieder. Und wir haben zwei Atemtechniken. Wir haben auch noch diese rauschende Ujjayi-Atmung. Die stimuliert die Schilddrüse sowieso, das Schilddrüsengewebe, wenn man sie ein bisschen kraftvoller übt. Und auch da, wenn man...
Mal kurz vor. Ich finde das herrlich.
Die Ujjayi-Atmung? Okay, versuche ich. Ich hoffe, man kann es hören.
Also der Ausatmen, also leicht, ist ruhig.
Nee, ein- und ausatmen mit einer beides? Leicht verengten Stimmritze. Beides, genau, beides. Mhm. Genau, leicht verengte Stimmritze ist ein bisschen so, als würde man ein geflüstertes H durch die Nase ein- und ausatmen oder durch die Nase einen Spiegel anhauchen mit der Ein- und mit der Ausatmung. Das sind so ganz gute Beispiele. Man kann es auch einfach mit offenem Mund machen und den Mund dann auf halbem Wege schließen während der Ausatmung. Genau, und dann rauscht es so schön in der Kehle und das ist eine sehr beruhigende Atemtechnik. Und gleichzeitig wird auch das Schilddrüsengewebe, wenn man sie ein bisschen kraftvoller anwendet, ein bisschen kraftvoller ausübt, wird auch das Schilddrüsengewebe so ein bisschen angeregt. Und insbesondere dann, wenn wir den, ich mache das immer nicht zu doll, weil ich das ungünstig für den Nacken finde, aber wenn wir den Kopf so ein bisschen nach hinten legen, muss aufpassen, dass ich am Mikrofon bleibe, aber wenn wir den Kopf so ein bisschen nach hinten legen, ne, dann kommt hier zusätzlich Zug auf den Bereich oder wenn wir das Kinn Richtung Brustkorb bringen, wird da auch ein bisschen Stimulation zusätzlich in den Bereich gebracht. Und das passiert eben in den Übungen. Dazu dann diese Atmung, dann eine Energielenkung. Und da schicken wir dann nach dieser Atmung, nach dieser Energielenkung mit der Ausatmung dann nochmal diese ganze Energie in das jeweilige Organ. Okay. Und so machen wir es auch mit den Eierstöcken.
Also von der Schilddrüse, dann kommt nochmal, was sitzt hier in der Mitte?
In der Mitte, also wir haben die Bauchspeicheldrüse, aber die haben wir im Hormon-Yoga jetzt nicht so doll. Mhm. Die sitzt oben links im Oberbauch. Dann haben wir noch die Thymusdrüse, aber
die
auch
ich, genau.
Die Thymusdrüse, die stimulieren wir auch nicht speziell, aber ich binde das manchmal ganz gerne mit ein, wenn man einfach so ein bisschen aufs ne? Brustbein klopft, genau. Mhm. Im Erwachsenenalter ist es tatsächlich so, für Kinder ist das super, super wichtig, weil die Immunzellen ausbildet, ein Teil der Immunzellen. Wir können aber auch im Erwachsenenalter uns das zunutze machen. Die schrumpft, je älter wir werden. Aber wenn wir sie ein bisschen abklopfen, genau, kann man sie so ein bisschen, genau.
Wieder erwecken.
Wieder erwecken, ein bisschen anregen, genau.
Okay. Und dann wandert das eben weiter runter Richtung Eierstöcke. Aber wir machen das eben alles selber durch Konzentration, innere Bilder, Atmung. Genau. Also und dann entsprechend eben auch mit Körper. Posen, genau. Wenn die jetzt gerade nicht gehen, weil wir zu dritt am Küchentisch sitzen.
Genau. Ja.
Tun wir uns aber schon mal einen ziemlichen Gefallen.
Auf jeden Fall,
wenn
ja.
Wir das machen. Das kannst du morgens im Bett machen.
Genau, also das würde ich dann nicht als Hormon-Yoga bezeichnen, aber das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen, um sich mit dem eigenen Körper zu verbinden. Ne? Mal die Hände aneinander reiben, dass sie warm werden, dann auf den Unterbauch legen, also auf die Eierstockregion legen, ist super, super schön. Da einfach mal reinspüren in den Unterbauch. Dann natürlich kann man über die Atmung und über die Vorstellung Kontakt zur Schilddrüse aufnehmen und natürlich auch zur Hypophyse. Genau, das können wir alles in unserer Vorstellungskraft machen. Genauso wie wir wenn wir die Augen schließen, können wir auch, weiß nicht, an den Strand vom letzten Sommerurlaub gehen oder uns ein Outfit zusammenstellen.
Die nächsten 10 Tage wieder grau bei uns im Norden, also ich bin dabei. Und sag mal, das Hormon-Yoga, machst du das vor Ort in Hamburg oder gibt's das auch online und kann man sich dazuschalten bei dir? Oder?
Ich habe tatsächlich einen Selbstlernkurs dafür entwickelt, weil ich habe das 2 Jahre in Kursen on- und offline gemacht und es war immer so, dass irgendwer dann doch mal gefehlt hat und man Inhalte wiederholt hat oder nicht alle immer zur gleichen Uhrzeit konnten. Das ist auch wirklich eine Herausforderung, da die passende Uhrzeit zu finden. Deswegen habe ich einen Selbstlernkurs erstellt. Der 2-mal im Jahr öffnet sozusagen. Da haben die Frauen dann 6 Monate Zugriff auf die Videos und können sich das, ich begleite den Kurs 6 Wochen mit E-Mails. Das sind 6 Module, die im Wochenrhythmus freigeschaltet werden. So kann jede Frau Schritt für Schritt sich durch diesen Kurs durchschauen sozusagen. Und der Kurs ist so aufgebaut, dass ich während des Kurses bereits, wenn man den Kursinhalten folgt, muss ich dazu sagen, bereits eine eigene Routine aufbaut, was super wertvoll und wichtig für Hormon-Yoga ist. Du brauchst deine eigene Routine, weil sich immer von Videos durchsprechen lassen dauert A, mega lang, weil ehe ich gesagt habe, streck den rechten Arm, atme ein, atme aus und stell dir deinen Eierstock vor, um das mal kurz abzukürzen. Das habt ihr innerhalb von einer Sekunde gemacht und ich brauche 5 Sekunden, um das anzusagen. Also wenn ich so eine ganze Sequenz durchspreche, brauche ich 55 Minuten. Wenn ich sie selber übe, brauche ich zwischen 20 und 30 Minuten, je nachdem, wie umfangreich ich das mache. Und genauso geht es an den Frauen auch. Deswegen ist meine Intention mit diesem Kurs Hilfe zur Selbsthilfe und dafür wurde Hormon-Yoga auch ursprünglich designt. Ne? Das ist einfach, dass Frauen eben etwas an der Hand haben, mit dem sie sich unterstützen können.
Und das kann ich logischerweise abrufen. Das kann ich donnerstags um 10 machen oder
Sonntags. Kannst du morgens um 5 machen, wenn dir danach ist oder mittags oder abends.
Aber gibt's da tatsächlich, soll ich das abends um 10 nicht mehr machen zum Thema Schlafen?
Ja, ist ein guter Punkt. ursprünglich, ich habe angefangen, das immer morgens zu üben, weil ich das, weil es eben auch einen anregenden Effekt hat.
Das dachte ich,
genau. Und ich hatte aber tatsächlich auch immer wieder Frauen dabei, die sagten, das funktioniert für mich morgens nicht. Zum einen zeitlich, aber auch zum anderen, weil es mich so runterfährt und ich dann ja noch in die Tagesaktivität muss. Und es gibt tatsächlich auch Frauen, die das abends sehr, sehr gerne machen, wo das auch eine gute Methode ist, um das Nervensystem runterzufahren. Und das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ich würde es halt nicht so direkt vom Schlafengehen machen. Ne? Mhm. Ich würde es nur ein bisschen sacken lassen.
Ist wahrscheinlich auch sehr abhängig von der Lebensphase, in der man ist.
Bestimmt, ja.
Mhm. Mhm. Cool.
Ja.
So, ich bin fein.
Ja, Wahnsinn.
Ich freue mich. Mhm. Was möchtest du den Zuhörerinnen, Zuhörern, wir haben ja sehr viele Männer in dieser Folge dabei, wie wir wissen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Die Stichwort die Männer.
Ja.
Die ich habe ja abschließend auch noch
was. Ja, Männer haben auch Hormone, ja.
Logisch.
Die haben auch Östrogen und Progesteron, ja.
Ja, okay. Ja.
Aber wieso ist das nicht so Thema, Hormone und Männer?
Naja, die Männer haben halt, die sind nicht diesen zyklischen Schwankungen unterlegen, die wir halt eben haben. Bei denen ist das eher gechillt auf einer Ebene sozusagen. Ne? Und bei uns geht es rauf runter. Aber natürlich haben auch Männer dann irgendwann, ja, Wechseljahre heißt es bei Männern nicht, Andropause, Andromenopause und Andropause, keine Ahnung, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, also okay. no guarantee for that word.
Aber denen geht das Testosteron runter.
Genau, die haben
das
auch.
Das macht dann ziemlich viel.
Ja, genau, so, das ist
darf
dann.
Darf man alles nicht benennen, das ist, glaube ich, auch ein totales Tabuthema. Ich hätte voll Lust, mal so einen, jemanden mal zu haben, also möglichst einen Mann, der sich mit Männerhormonen auskennt.
Ja, weil, also bei mir kommen jetzt gerade ganz stark so Sonne- und Mondbild, ne, der Frau in dem Zyklus mit dem Mond, aber das ist jetzt auch geprägt durch, ne, Bilder, die dann irgendwie auftauchen, da sind wir einfach in den Schwankungen.
Ja.
Und ordnet man die Männer der Sonne zu? Ja, ne?
Genau, also weibliche Energie ist eher die Mondenergie und die Sonnenenergie, das Powervolle, ist eher die männliche Energie.
Ja,
genau.
Da würde ich jetzt mal ganz platt sagen, Tag, Nacht, an, aus. Ja, ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen, da können wir, aber genau, da könnten wir sehr gerne eintauchen in das Thema.
Wer jemanden kennt,
sehr gerne an uns durchreichen, weil so platt, wie ich es jetzt gerade ausdrücke, ist es bestimmt nicht.
Nee, und ich glaube,
es gibt auch Hormon-Yoga für Männer tatsächlich, aber da ist es nicht mein Fachgebiet, aber das an dieser Stelle auch nochmal. Also wenn jetzt wir männliche Zuhörer in dieser Folge doch wieder erwartend haben oder es irgendwer bis zum Ende geschafft hat.
Wieder erwarten?
Nee, das glaube ich, also das würde ich
okay.
Es gibt
einige, die heldenhaft die Folgen durchhören.
Ja, die sich zum Teil auch bei uns bedanken und sagen so, ich kann jetzt meine Partnerin besser verstehen.
Ja, okay.
Und.
Ja.
Also, und der moderne, jüngere Mann hat ja auch die Verhütungs-App der Frau etc. Also das ist ja
das stimmt. Eine ganz andere. Gerade wenn es auch um die natürliche Familienplanung geht und so. Ja,
also da sind die ja nicht außen vor.
Beziehungsweise lassen das die Frau auch nicht alles alleine tragen, so nach dem Motto, nimm du mal die Pille oder irgendwie, sondern ich kann da auch einen Teil dazu beitragen, was ja Männer auch können heutzutage. Du hattest aber irgendwas noch gerade auf den Satz, was Caesar, was du unseren Gästen, unseren Zuhörern und Rinnen.
Genau, eine Sache noch.
Ins Feuer geben wir Befeuern.
Für Hormon-Yoga. Und zwar gibt es, also wo etwas wirkt, kann auch etwas kontraindiziert sein. Das wollte ich noch ganz kurz ansprechen, dass eben leider nicht alle Frauen Hormon-Yoga üben dürfen. Insbesondere die Frauen, die vorangegangene oder akute Krebserkrankungen haben. Da muss man einfach achtsam sein, weil die Atemtechnik, die wir da anwenden, die Bastrika-Atmung, der wird nachgesagt, das ist alles nicht so hundertprozentig belegt oder nachgewiesen, aber da wird eben nachgesagt, dass sie das Zellwachstum anregen kann und deswegen muss man da sehr, sehr achtsam sein. Und bei starker Endometriose und großen Myomen muss man vorsichtig sein, eben auch aufgrund dieser Atemtechnik. Wir dürfen aufpassen bei Schilddrüsenüberfunktion, da am besten Rücksprache halten, sollte dich, euch das betreffen. Und schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starker Bluthochdruck. Operationen im Bauchraum, so ist klar, da macht man dann erstmal kein Hormon-Yoga, aber oder Yoga generell, aber das einfach einmal noch mit auf den Weg geschickt.
Sehr gut. Das hatte ich nämlich tatsächlich im Kopf vorhin und ist dann auch wieder rausgeflogen. Dankeschön. So geht Telepathie. Wer auch immer an was gedacht hat. haben wir was vergessen? Nee? Also ich bin
Fühlt sich gerade ziemlich angereichert an.
Mhm. Total schön. Ganz viel gelernt. Wieder.
Sehr schön. Und
vielen Dank, dass du deine Erfahrung auch hier mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gern. Herzlichen Dank für die Einladung. Mich sehr gefreut, hier zu sein.
Ja, ganz toll. Ich freue mich schon auf das Feedback, was wir bekommen, weil es ist toll, das weiß ich schon.
Vielen Dank, Astrid Höring.
Dankeschön.